Willkommen zu 7 Tage Deutschland. Hier ist der Wochenend-Podcast der AfD. Am Mikrofon ist Detlef Frier. Eines ist ganz klar. Sollten Schummel-Baerbocks Grüne nach der Bundestagswahl auch nur ein noch so kleines Wörtchen mitreden können, werden sie zum Kampf gegen jede Form der bezahlbaren Energie aufrufen. Benzinpreise rauf, Dieselpreise rauf, Heizölpreise rauf, Strompreise rauf, Gaspreise rauf. Die Grünen wollen Energie so teuer machen, dass sie sich keiner leisten kann. Und am Ende werden im schlimmsten Fall in Deutschland trotzdem die Lichter ausgehen, weil die sogenannten Erneuerbaren eben nicht zuverlässig liefern, wie Kohle oder Atomkraftwerke. Die AfD setzt sich dafür ein, dass Energie bezahlbar bleibt für alle. Wenn Sie also nicht morgen mit der Kerze in der kalten Wohnung sitzen wollen, machen Sie das Kreuz bitte bei der AfD. Bezahlbare Energie, ein Thema diese Woche, auch bei AfD-Bundessprecher Tino Chrupalla. Aber zuerst schaut Tino Chrupalla in seinem Wochenrückblick zurück auf eine Tat, die genau heute vor einer Woche das ganze Land bewegte. Unser Hauptstadtreporter Tobias Weber ist bei Ihnen.
Herr Chrupalla, wieder eine Mordtat in Deutschland. Wieder war es ein Gast von Angela Merkel, der drei Frauen in Würzburg ermordet hat. 5 Schwerverletzte, darunter auch ein Kind. Mein Mann mit einem Messer in der Innenstadt. Es gibt überhaupt keinerlei Verantwortliche nach dieser Tat. Warum ist da keiner mehr verantwortlich?
Na gut, Verantwortliche gibt es, die definieren wir ja auch ganz klar. Das ist natürlich die verfehlte Einwanderungs- und Zuwanderungspolitik Angela Merkels seit 2015. Wir haben als AfD immer wieder gewarnt davor, wurden dafür ausgelacht, wurden beschimpft. Wir sehen, dass dieses Problem immer noch nicht behoben werden. Vor allen Dingen auch diese Person hätte schon längst abgeschoben gehört, also hat nichts in Deutschland zu suchen. Wir bleiben bei unserer Forderung der über 300.000 illegal in Deutschland lebenden Personen, dass die endlich abgeschoben gehören. Eigentlich ist das ein Warnhinweis und Signal eigentlich, das endlich durchzusetzen. Und Sie haben es richtig gesagt, das laute Schweigen der Bundesregierung zu diesem Fall oder zu diesen Fällen macht einfach nur fassungslos, dass sich da niemand äußert, keine Angela Merkel, kein Frank-Walter Steinmeier. Das ist eigentlich mit das Schlimmere, auch vor allen Dingen für die vielen Verletzten und Hinterbliebenen.
Vor allen Dingen, der Mann hat ja schon in Sachsen vorher gelebt, ist da Polizei auffällig geworden, war dann aber auch schon in Franken Polizei auffällig und keiner hat reagiert.
Ja, das ist ja das Unfassbare. Also es ist unsäglich, wie hier mit auch der Sicherheit der Deutschen umgegangen wird, mit der Bevölkerung. Und das muss endlich aufgearbeitet werden. Und hier müssen die Verantwortlichen klar genannt werden. Das ist das Innenministerium in den einzelnen Ländern, aber auch im Bund und natürlich auch die Bundeskanzlerin, ganz klar.
Ein weiteres Thema in dieser Woche war natürlich Ihre Moskau-Reise. Sie sind sozusagen der letzte Mann in Russland. Die Bundesregierung ist nicht mehr dabei. Sie waren bei der Sicherheitskonferenz. Gab es denn hier im Bundestag, gab es Reaktionen auf Ihre Reise?
Ja gut, das war ja jetzt nur in der letzten Sitzungswoche. Von daher konnten keine Reaktionen jetzt stattfinden. Aber insgesamt war es, denke ich, wichtig, dass auch Deutschland dort seine Position gegeben hat. Das habe ich ja auch in meiner Rede dort bei der 9. Moskauer Sicherheitskonferenz klar zum Ausdruck gebracht. Ich habe über Cybersicherheit gesprochen, über Desinformation, aber natürlich auch über die Rolle der Opposition im Deutschen Bundestag. Wir sehen ja, wie wir hier als Opposition in Deutschland auch behandelt werden. Ich denke, das ist auch wichtig, dass das die internationale Presse erfährt. Denn Deutschland geht ja immer mit erhobenen Zeigefinger moralisch durchs Land und zeigt allen Ländern auf, wer sich wie nicht gut verhält gegenüber der Opposition. Aktuelles Beispiel Ungarn, wo wir eigentlich als Moralweltmeister mittlerweile deklarieren, dabei, wie sieht's denn im eigenen Land aus, was Meinungsfreiheit angeht, was Grundrechte angeht, was aber auch die Rolle der Opposition und vor allen Dingen auch der Regierenden zur Opposition angeht.
Sie sind ja nicht die einzige Oppositionspartei im Bundestag. Wie reagiert man denn da in Moskau, also Ihre Gesprächspartner, darauf, dass Sie aber der Einzige sind, der sich überhaupt noch mit Russland unterhält?
Ja, das ist eigentlich das, was ich der Bundesregierung zum Vorwurf mache und wo ich sie auch wirklich ermuntere, dass ich hoffe, dass die nächste Bundesregierung wesentlich bessere Beziehungen zu Moskau, zu Russland wieder aufnimmt. Russland gehört für uns zu Europa. Wir brauchen den Dialog. Und nur mit Dialog kann man auch Probleme und eigene Interessen artikulieren und natürlich auch ausräumen, wenn man Probleme hat. Wie will man es denn sonst? Und ich denke, das ist wichtig, wenn wir uns die kriegerischen Auseinandersetzungen, auch die Provokation jetzt im Schwarzen Meer angucken, Ukraine-Konflikt. Wir haben in Europa massive Probleme, was Sicherheit angeht. Und Frieden, ohne Frieden ist alles nichts. Also das ist die Grundprämisse überhaupt von Dialog, von Bereitschaft, von wirtschaftlichen Handeln ist Frieden. Und darum setzen wir uns sehr stark ein, dass es hier zu keiner weiteren Eskalation kommt oder vielleicht sogar zu einem neuen Kalten Krieg.
Der 1. Juli liegt hinter uns. 1. Juli heißt für viele, viele Mieter in Deutschland und natürlich auch für die Führer der Kraftfahrzeuge. Die Energiepreise sind wieder gestiegen. Eine weitere Stufe der CO2-Besteuerung und der Umweltgesetzgebung als solches ist wieder erreicht worden. Ja, steigende Energiepreise, wo geht die Reise hin da?
Ja, nach oben. Wir sehen es ja. Also jeder, der jetzt in Urlaub fährt, für die vielen Pendler, die auf Arbeit fahren müssen, zeigt sich das jeden Tag an der Tanksäule. Und wir haben immer darauf hingewiesen, das ist ja auch unsere Intention auch hier im Deutschen Bundestag gewesen, die CO2-Steuer ist hier für viele im Prinzip der Sargnagel, das überhaupt noch finanzieren zu können. Das wird sich für die Betriebsnebenkosten bei den Mieten fortsetzen. Also da wird einigen wahrscheinlich Ende des Jahres mulmig werden, dass diese Energiepreise in ein Level mittlerweile nach oben getrieben werden, dass sich das viele normale Familien überhaupt nicht mehr leisten können. Und wir sagen da ganz klar, nur mit der AfD bleibt Energie bezahlbar. Denn genau das fordern wir immer wieder, dass man hier zurückkehrt zu Pragmatismus und auch vor allen Dingen nicht diese ideologisch besetzten Steuergesetzgebungen, die ja überall durchgesetzt werden.
Und natürlich gilt dann auch für die AfD, man muss unbedingt Grüne in der Regierungsverantwortung, in welcher Konstellation auch immer, muss man dringend verhindern.
Ja, dringend verhindern, auch wenngleich ich nicht glaube, dass das unbedingt ausreicht, weil auch wer CDU wählt, wählt Grün. Das muss man ganz klar sagen, weil die überholen ja teilweise die Grünen noch in diesen Positionierungen, um sich beliebt zu machen. Also hier gilt eigentlich nur AfD wählen. Es geht einfach nicht anders.
Vielen Dank, Tino Chrupalla, Bundessprecher und Spitzenkandidat der AfD für die Bundestagswahl. 7 Tage Deutschland, der Wochenendpodcast der AfD. Ich bin Tobias Weber.
Frühsommer, auch dieses Jahr die Zeit der Verfassungsschutzberichte. Ob in den Ländern oder im Bund, jetzt werden die dicken Wälzer gedruckt, die den Extremismus von rechts hochschreiben und den linken Extremismus, der erwiesenermaßen oft schon linker Terrorismus ist, hinten runterfallen lassen. Da passt es Innenminister Seehofer so gar nicht, dass in Berlin medienwirksam demonstriert wird, wie gewaltbereit, wie mordgefährlich der linke Mob ist. Wir haben hier im Podcast über die Ereignisse in der Rigaer Straße in Berlin berichtet. Hunderte Extremisten greifen die Polizei an, versetzen ein ums nächste Mal einen ganzen Stadtteil in Angst und Schrecken. Die AfD im Deutschen Bundestag will sich mit diesen Zuständen nicht abfinden. Martin Hess war Polizeibeamter und ist jetzt der stellvertretende innenpolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion.
Es ist Tatsache in Deutschland im Jahr 2021, dass sie über 1000 Polizisten brauchen, wenn sie eine ganz normale Brandschutzbegehung in einem Objekt durchführen wollen. Ja, das zeigt ganz eindeutig, dass dieser Staat im Bereich der Bekämpfung des Linksextremismus total versagt, dass er sich blamiert, dass er sich lächerlich macht und das dürfen wir nicht weiter hinnehmen. Wir müssen jetzt endlich das umsetzen, was die AfD schon ständig fordert, Null Toleranz gegen Linksextremisten. Das, was wir in Teilen in der Rigaer Straße gesehen haben, diese brennenden Barrikaden, das hat einen ja mehr an den Libanon erinnert, an den Nahen Osten oder in sonstige Bürgerkriegsgebiete wie an deutsche Straßen. Insofern muss hier jetzt konsequent mit Nulltoleranz gegen diese Linksterroristen vorgegangen werden.
Sie selber sind Polizist, Sie selber kennen solche Einsätze, Sie haben auch durch den Helm durchgeguckt. Wir haben die Bilder alle noch vor Augen, es waren 30 Grad. Die Kollegen von Ihnen, Ihre ehemaligen Kollegen, standen da tatsächlich im Vollschutz. Das heißt, Pads an Armen, an Knien, dann die schwarze Uniform, dazu eine Plastikweste drüber, dazu den Helm, unter dem Helm eine schwarze Brandschutzhaube. Und das bei 30 Grad. Was passiert da mit so einem Polizisten? Der muss doch nach einer halben Stunde bei 30 Grad in der Sonne, muss der doch ohnmächtig werden.
Also es ist so, dass natürlich die Kollegen insbesondere in den Beweissicherungs- und Festnahmeeinheiten schon sehr viel trainieren, eine sehr gute Fitness aufweisen, weil sie ja wissen, wie sie im Einsatz dann entsprechend bezüglich ihrer Einsatzausstattung sozusagen, was sie da umsetzen müssen, was sie da tragen müssen. Aber ich glaube, dass die Kollegen da ganz gut in der Lage sind, damit umzugehen. Der Fehler liegt hier ganz klar in der politischen Vorgabe. Nämlich, es ist ein Unterschied, ob sie mit klarer Nulltoleranz vorgehen, ob sie diese Auswüchse in Rigaer Straße mit aller Härte, mit aller Konsequenz, mit maximaler Robustheit entsprechend unterbinden oder ob sie dort so in einer Art Kuschelkurs, wir wollen euch nicht wehtun, an die Sache rangehen. Und das ist eben eine Geschichte. Hier lässt man von Seiten der Politik die Kollegen völlig allein im Regen stehen. Man hat die Bilder gesehen, wie sie angegriffen worden sind mit allen möglichen Gegenständen. Es gab dort sogar Mordversuche. Es wurden entsprechend schwere Gegenstände von den Dächern auf die Kollegen heruntergeworfen. Das sind inakzeptable Zustände, dass eine Politik so dermaßen die Polizei, die Vertreter des eigenen Staates im Stich lässt. Das ist geradezu eine absolute unwiderlegbare Beweis, dass dieses Totalversagen stattfindet und das muss endlich beendet werden.
Dazu müsste man aber auch Gesetze ändern, denn das Polizeigesetz, dass die Polizisten den Zugriff machen dürfen, dass sie die Leute einfach schneller festnehmen können, das geht ja nicht mehr so einfach, denn die Gesetze wurden ja entsprechend aufgeweicht.
Also man hat in der Tat, dort wo es um die Verfolgung auf frischer Tat ging, hat man jetzt einen Behördenleitervorbehalt in Berlin eingebaut. Das heißt, wenn Kollegen jemanden auf frischer, einen Straftäter, einen Linksextremisten auf frischer Tat verfolgen und er es schafft, in das Objekt hineinzukommen, dann kommt es zu massiven Verzögerungen, weil die Kollegen nicht mehr aus eigener Anordnungskompetenz heraus Gefahr im Verzug begründen können und in das Objekt hinein und den Täter festnehmen, sondern weil sie erst die Erlaubnis des Behördenleiters einholen müssen. Und das bedeutet im Ergebnis, dass man natürlich den Linksextremisten Vorteile bei der Flucht verschafft. Auch das ist ein untragbarer Zustand. Aber wenn Sie sich anschauen, dass Linke und Grüne im Berliner Abgeordnetenhaus sich sogar weigern, diese Gewaltexzesse in Rigaer Straße als linksextremistische Gewalt zu bezeichnen, dann sehen wir doch ganz klar, wo das Problem in unserem Land liegt. Wir haben hier Parteien, die in den Parlamenten sitzen, die linksextremistische Terroristen nicht nur unterstützen, sondern sogar auch fördern. Und damit muss Schluss sein.
Sie als Innenpolitiker der AfD-Bundestagsfraktion, was muss sich ändern?
Wir brauchen die konsequente Nulltoleranzvorgabe an die Polizei. Wir dürfen nicht weiter hinnehmen, dass die Linksextremisten in unserem Staat Objekte besetzen, zu rechtsfreien Räumen erklären. Hier muss eine konsequente Räumungsstrategie her. Die müssen alle leer gemacht werden. Ausweichbewegungen in andere Objekte müssen unterbunden werden. Wir müssen generell viel robuster gegen Linksextremisten auftreten. Und vor allem müssen linksextremistische Aufmärsche, linksextremistische Gewalttätigkeiten, die müssen frühzeitig unterbunden werden. Wir brauchen ein viel frühzeitigeres Einschreiten der Polizeikräfte im Rahmen von Vorkontrollen mit dem Mittel der Gewahrsamnahme und anderer Dinge, dass solche Ausschreitungen, wie wir sie kennen, jetzt auch in Rigaer Straße, dass sie zukünftig nicht mehr stattfinden. Ein weiteres Element, Sie haben es angesprochen, ist natürlich die Rücknahme des Behördenleitervorbehaltes und wir brauchen wieder eine gesetzliche Anpassung des 129a, damit solche Linksextremisten auch wieder als Terroristen verfolgt werden können. Nicht nur im Bereich schwerer Brandstiftungsdelikte, sondern auch im Bereich gefährlicher Körperverletzung und Körperverletzung mit Todesfolge.
Vielen Dank. Klare Worte und man merkt ihn an, Ihr Herz schlägt bei der Polizei. Martin Hess, stellvertretender innenpolitischer Sprecher in 7 Tage Deutschland, der Wochenendpodcast der AfD. Ich bin Tobias Weber.
Sie hören den AfD-Wochenendpodcast aus Berlin. Jetzt mit einem wichtigen Tipp von AfD-Fraktionschefin Alice Weidel.
Die Alternative für Deutschland gibt's bald flächendeckend. Mit einem Großplakat machen Sie die AfD sichtbar, wo Sie es wollen. Direkt bei Ihnen vor Ort. Schon ab 100 Euro. Online-Wohnstandort auswählen, Zeitraum festlegen, ein Motiv aussuchen, fertig. Dank Ihnen können tausende Bürger unsere Botschaften in XXL sehen. Plakat spenden Sie jetzt und sichern Sie sich Ihren Lieblingsstandort.
Die Internetadresse ist ganz leicht zu merken. afd.de/spenden. Klicken Sie auf afd.de/spenden. Und die Adresse ist in der Beschreibung dieses Podcasts verlinkt. Alle Länder, viele Kandidaten. Es sind noch 14 Wochen bis zur Wahl und wir sind heute mit unserer Wahlserie in Hamburg. Die Themen der Hansestadt und wen die AfD ins Rennen um Bundestagsmandate dort schickt, gleich nach den Nachrichten aus den deutschen Ländern. Die folgen jetzt und beginnen auch in der Stadt Hamburg. Hamburg Zeitung macht Würzburg Mörder zu Märtyrer rechter Gewalt. Das Hamburger Abendblatt veröffentlicht in einem Artikel mit dem Titel Zu Besuch beim späteren Messerstecher Auszüge aus einem Gespräch von 2018. Jibril A., der Messermörder, beklagt sich dort über rechte Gewalt in Chemnitz. Jibril A. ist der 24-jährige Somalier, der vor einer Woche in Würzburg 3 Frauen getötet und 7 weitere Menschen schwer verletzt hat. In dem Artikel wird die Sympathie der Reporterin für den Täter offenkundig. Zitat, sie erinnert sich an A. als einen freundlichen, aufgeschlossenen jungen Mann. Kritik an dieser Art der Berichterstattung kommt von Christoph Waltschak. Er ist der medienpolitische Sprecher der Hamburger AfD-Fraktion. Er meint, das Abendblatt suggeriere dem Leser, dass der Würzburger Messerangreifer durch rechte Hetzjagden traumatisiert wurde. Er würde als ein Opfer der Verhältnisse in Deutschland dargestellt. Die Botschaft sei eindeutig. Schuld sei nicht der islamistische Massenmörder, sondern eine angeblich rassistische Mehrheitsgesellschaft. Damit verharmlose das Abendblatt den schrecklichen Messerangriff und verhöhne die Opfer und ihre Angehörigen. Es wäre schön, so Walczak, wenn auch die Opfer von Würzburg eine vergleichbare Sympathie vom Abendblatt erhielten und nicht bloß islamistische Attentäter. Mecklenburg-Vorpommern, geklaut, beschönigt, zurechtgebogen. Regierungsbilanz grenzt an Realitätsverweigerung. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig hat ihre Regierungsbilanz vorgestellt. Der Vorsitzende der AfD-Fraktion Nikolaus Kramer meint, selbstkritische Worte höre man keine und so manche Errungenschaft klinge mehr als abenteuerlich. Besondere Widersprüchlichkeit würden in den Bereichen Wirtschaft und Corona deutlich. So lobe Schwesig ihre Regierung für die Einbindung aller sozialen und wirtschaftsrelevanten Gruppen in das Corona-Management. Wo diese Einbindung stattgefunden haben soll, bleibe aber ihr Geheimnis. Statt Dialog wäre einfach alles dicht gemacht worden. Die zahlreichen Demonstrationen und Kundgebungen der Einzelhändler und Gastronomen blieben ungehört. Und auch die Forderungen von Schülern, Eltern und zugehörigen Räten zu Masken- und Testpflicht in Schulen würden ignoriert. Mecklenburg-Vorpommern sei nach wie vor digitales Niemandsland. Hohe Strompreise durch erneuerbare Energien ließen die Wirtschaft abwandern. Schwesig habe sich bei allen Fraktionen außer der AfD für die Arbeit im Landtag bedankt. Die Rolle der Opposition habe nämlich nur die AfD wahrgenommen und erfüllt. Auf die Nachfrage nach einer Fortsetzung der Koalition blieb die Antwort von Schwesig absichtlich vage. Daran werde deutlich, Schwesig wünsche sich Rot-Rot-Grün. Dies könne nur mit einer starken AfD verhindert werden. Thüringen. Expertengremium bestätigt AfD-Position. Alleinige Ausrichtung auf grünen Wasserstoff ist ein Irrweg. Scharfe Kritik äußert der Nationale Wasserstoffrat, ein von der Bundesregierung berufenes Expertengremium, an der einseitigen Ausrichtung der Energiepolitik auf sogenannten grünen Wasserstoff aus erneuerbaren Energien. Nach Auffassung der Fachleute stimme die Ausrichtung dieser Strategie nicht mit den Erfordernissen von Wirtschaft und Bevölkerung überein. Professor Dr. Michael Kaufmann, energiepolitischer Sprecher der AfD-Landtagsfraktion in Erfurt.
Sogenannter grüner Wasserstoff ist alles andere als das gebetsmühlenartig propagierte Allheilmittel gegen den vermeintlichen Klimawandel, sondern eine Utopie, auf der sich keine sichere, bezahlbare, effiziente und effektive Energieversorgung einer Industrienation gewährleisten lässt. Diese einseitige Ausrichtung auf erneuerbare Energien lässt das Gesamtpotenzial von Wasserstoff und seiner Produktionsarten außer Acht und riskiert die Verschwendung von Fördergeldern im hohen Millionenbereich. Die AfD fordert eine technologieoffene und ideologiefreie Wasserstoffforschung, die nicht allein auf erneuerbare Energien ausgerichtet sein darf, sondern realistische und marktwirtschaftlich tragfähige Konzepte entwickelt. Dazu ist es zwingend erforderlich, in die Forschung und Entwicklung auch andere Energiequellen zur Wasserstoffproduktion einzubeziehen, beispielsweise die Kernenergie. Ohne Technologieoffenheit bei der Nutzung und Gewinnung hat Wasserstoff als Energieträger keine Zukunft.
Bayern, AfD für Freiheit und Selbstverantwortung statt Bevormundung durch Nanny-Staat. In einer Studie entwirft das Bundesbildungsministerium mögliche Zukunftsszenarien für das Leben in Deutschland nach 2030. Ein Szenario wird als Bonussystem bezeichnet. In diesem wird anhand eines sozialen Punktestandes das Verhalten der Bürger bewertet. In der Broschüre heißt es dazu, für bestimmte Verhaltensweisen können im Punktesystem, das vom Staat betrieben wird, Punkte gesammelt werden. Zum Beispiel für das Ehrenamt, die Pflege Angehöriger, Organspenden, Altersvorsorge, Verkehrsverhalten und CO2-Abdruck. Neben der sozialen Anerkennung ergeben sich durch das Punktesammeln auch Vorteile im Alltag. Der Vorsitzende und wissenschaftspolitische Sprecher der AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag, Professor Dr. Ingo Hahn, gegenüber 7 Tage Deutschland.
Die Bewertung des Verhaltens der Bürger durch ein bestimmtes Punktesystem wird vom Bundesbildungsministerium als erwägenswertes, wenn nicht gar zu begrüßendes Prinzip dargestellt. Das kommunistische China macht es bereits vor. Ein niedrigerer Punktestand hat Reisebeschränkungen, schlechtere berufliche Chancen, höhere Steuern und ein gedrosseltes Internet zufolge. Als AfD vertreten wir hingegen ein Leistungsprinzip, wie es in der sozialen Marktwirtschaft zur Geltung kommt. Nicht in der Normierung von Lebewesen durch staatliche Behörden. Wir stehen für Freiheit und Selbstverantwortung statt zentralistischer Lenkung und Bevormundung durch einen allmächtigen Nanny-Staat. Ich fordere die bayerische Staatsregierung auf, diese Broschüre nicht zu verbreiten und sich auf allen Ebenen für die freiheitliche Demokratie einzusetzen. Totalitäre Planspiele haben in Regierungsdokumenten nichts zu suchen.
Und mehr Nachrichten aus den Landtagsfraktionen und Landesverbänden der AfD bekommen Sie im Internet auf afdkompakt.de oder automatisch auf Ihr Smartphone, wenn Sie unseren Kanal AfD Kompakt bei Telegram abonnieren. Den Link dorthin stellen wir Ihnen in die Beschreibung dieses Podcasts. 7 Tage Deutschland hier. Sie hören den Wochenend-Podcast der AfD. Unsere Serie Alle Länder, viele Kandidaten kümmert sich jede Woche um ein Bundesland und seine AfD-Kandidaten zur Bundestagswahl im Herbst. Heute sind wir in Hamburg unterwegs. Wir reden gleich mit Olga Petersen, die schon jetzt für die AfD als Abgeordnete in der hamburgischen Bürgerschaft sitzt. Und wir sprechen mit Dr. Bernd Baumann. Er ist der Spitzenkandidat der Hamburger AfD und seit seiner ersten Wahl in den Bundestag 2017 der parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Bundestagsfraktion. Vorher aber ist jetzt bei uns Benjamin Mennerich, Wehrdienstoffizier, lange Jahre bei der Bundeswehr, lebt seit 24 Jahren in Hamburg und unterstützt den AfD-Bundestagswahlkampf selbst als Kandidat. Sein Listenplatz ist die Nummer 5 und er ist bereits jetzt kommunalpolitisch engagiert, seit 2 Jahren als Mitglied der Bezirksversammlung in Hamburg-Mitte. Moin, Herr Mennerich, und herzlich willkommen bei uns bei 7 Tage Deutschland.
Moin, wie geht es?
Hervorragend, Dankeschön. Ihnen hoffentlich genauso gut. Sie machen, Herr Mennerich, in Hamburg Wahlkampf für die AfD. Da braucht es ordentlich Antrieb und Themen. Ich vermute, Sie wollen was verändern. Sie spüren, dass sich im Land und in Ihrer Stadt was verändern muss. Sie sammeln die Themen direkt vor der Haustür in Hamburg?
Ja, tatsächlich war jetzt die Erfahrung, die ich in meinem Stadtteil und in der Stadt gesammelt habe, vor rund 7 Jahren auch Anlass dafür, dass ich mich überhaupt politisch habe angefangen zu beteiligen. Und nachdem, was ich damals eben in meinem persönlichen Umfeld wahrgenommen habe, ist mir klar geworden, dass tatsächlich nur noch eine Möglichkeit zur politischen Anteilnahme besteht, um wirklich etwas zu ändern. Und das war eben bei der AfD, weil das die einzige Partei schon damals gewesen ist, die glaubhaft noch Oppositionspolitik betrieben hat.
Eines Ihrer Themen ist die Gewalt in der politischen Auseinandersetzung. Die Zahlen lassen sich auch im Verfassungsschutzbericht kaum mehr verstecken. Der Linksextremismus ist die Bedrohung für unser aller Sicherheit, in Berlin besonders drastisch zu beobachten, gerade in den vergangenen Wochen, aber auch bei Ihnen in Hamburg.
Ja, allerdings. Ich habe das auch im Laufe meiner politischen Betätigung mehrmals jetzt schon persönlich erfahren müssen. Die Kollegen, sage ich jetzt mal, von der Antifa bei uns in Hamburg kennen mich jetzt bisweilen auch schon persönlich und am Gesicht und haben mir auch schon mal zu Hause einen Besuch abgestattet, so nachts um 2:30 mit Steinen und Farbflaschen. Also das sind wirklich Erfahrungen, die nimmt man mit. Die sind nicht schön, aber die machen einem deutlich, wie wichtig das ist, was wir tun.
Der linke Extremismus, eines Ihrer Themen. Darüber hinaus setzen Sie sich für eine verstärkte Wertschätzung der Familie ein. Sie machen sich große Gedanken um die Altersstruktur im Land, um den demografischen Wandel. Was müsste da Ihrer Meinung nach als allererstes passieren?
Das erste wäre mit Sicherheit, dass man von staatlicher Seite die Familie, die klassische Familie, die dann auch tatsächlich mit Mutter und Vater die Kinder in einer menschenwürdigen Art und Weise erzieht, und nicht zur Unterbringung an irgendwelche fremden Personen abgibt, wieder endlich wertschätzt. Sprich, dass auch die Kindererziehung durch die Politik und durch unsere Gesetze entsprechend vergütet werden, damit man es sich wieder leisten kann und eben nicht Dinky-Familien installieren muss, bei denen beide Eltern arbeiten und das Kind dann sich entweder alleine überlassen bleibt oder bei irgendwelchem Fremdpersonal untergebracht wird. Damit das Ganze allerdings wirklich trägt und wir wieder zu einer positiven Geburtenrate kommen, sprich mehr Kinder haben, als wir Todesfälle haben, muss tatsächlich ein gesamtgesellschaftliches Umdenken stattfinden, das eben den Wert der Familie auch wieder stärker in den Mittelpunkt stellt und nicht den beruflichen Erfolg, der in vielen Artikeln heutzutage teilweise schon als Kinderersatz gepriesen wird.
Ihre Stadt Hamburg ist ja seit jeher eher sozialdemokratisch dominiert. Wie lässt sich da überhaupt Wahlkampf machen? Das ist doch wahrscheinlich ein eher schwieriges Pflaster.
Erstaunlicherweise jein. Und zwar gerade in den Teilen, in denen man davon ausgehen müsste, dass sie besonders sozialdemokratisch geprägt sind, sprich den, sag ich mal, Gegenden mit geringem Familieneinkommen haben wir sogar überdurchschnittlich hohe Wahlergebnisse, weil gerade diese Menschen ganz nah und am eigenen Leibe mitkriegen, was die Politik der letzten Jahre für sie im Lebensalltag bedeutet. Die Gebiete, in denen uns der Wahlkampf leidlich schwerfällt und in denen wir geringe Ergebnisse erzielen, sind die Besserverdienenden. Die schert es dann herzlich wenig, ob der Liter Benzin auf einmal 1,50 Euro, 1,60 Euro oder gar 2 Euro kostet oder ob eine Flugreise mit extra Gebühren und Steuern belegt wird. Die können sich das trotzdem leisten.
Was planen Sie für den Wahlkampf und wann geht's los bei Ihnen?
Ja, offiziell geht es in Hamburg erst 6 Wochen vor der Wahl los. Wir machen natürlich den ganz klassischen Wahlkampf mit Infoständen, Flyern, Plakatieren und übers Internet und die sozialen Medien. Darüber hinaus versucht man natürlich möglichst viel im direkten Gespräch mit dem Bürger auch die eigenen Ziele vorzutragen und für diese zu werben. Darüber hinaus versucht man natürlich immer noch so ein bisschen, sag ich mal, durch die Hintertür Wahlkampf zu machen. Das heißt, wir suchen uns hier in Hamburg Themen aus, die möglicherweise noch nicht wirklich beleuchtet worden sind, aber ein großes Aufregepotenzial bieten. Die Beispiele haben wir eben schon angesprochen. Ne? Das können Themen sein, was die politische Neutralität betrifft. Es hat auf jeden Fall was damit zu tun, was die Gewalt im öffentlichen Raum, auch die politische Gewalt angeht. Und wenn wir diese Themen tatsächlich mal platziert bekommen, dann kriegen wir mit ein bisschen Glück auch das mediale Echo, dass die Leute darauf nochmal besonders aufmerksam gemacht, damit sie auch merken, dass wir die einzige politische Kraft sind, die diese Themen ernsthaft angehen will, um etwas zum Besseren zu verändern.
Und dafür drücken wir Ihnen die Daumen. Wir stellen Ihnen jede Woche die Menschen vor, die Sie wählen, wenn Sie AfD wählen. Heute war das Benjamin Mennerich, Listenplatz 5 in Hamburg für die Bundestagswahl am 26.09. Herr Mennerich, vielen Dank für Ihre Zeit und ganz viel Glück.
Danke sehr.
In 14 Wochen wird gewählt und wir von 7 Tage Deutschland sind in jeder Woche in einem Bundesland zu Gast und stellen Ihnen die Kandidaten dort vor, heute in Hamburg. Da ist Dr. Bernd Baumann, der Spitzenkandidat, dicht gefolgt auf der Liste von Olga Petersen auf Platz 2. Olga Petersen ist bereits Mitglied der AfD-Fraktion in der Hamburger Bürgerschaft und Mitglied des Landesvorstandes. Mögliches nächstes Ziel, der Deutsche Bundestag. Von unterwegs ist Olga Petersen uns jetzt zugeschaltet. Frau Petersen, schönen guten Tag.
Guten Tag.
Sie sind in der Hamburger Fraktion ja bereits die familienpolitische Sprecherin. Würden Sie da auch den Schwerpunkt eines möglichen Mandats im Deutschen Bundestag sehen?
Da das natürlich ein Thema ist, in dem ich jetzt seit 1,5 Jahren aktiv arbeite, würde ich selbstverständlich diesen Bereich aufnehmen und würde auch selbstverständlich sehr gerne mein bereits erworbenes Wissen und Können aus Hamburg mit reinbringen. Ursprünglich komme ich aus dem Gesundheitswesen, ich bin gelernte Arzthelferin und kenne natürlich den medizinischen Bereich viel mehr aus der Praxis als aus der Theorie, aber auch da könnte ich mich mit reinbringen und ich denke, viele andere Bereiche könnten auch einfach mit dem Stichwort soziale Politik, wo eben Familie und Gesundheit mit reinfällt, ebenfalls von mir aktiv unterstützt werden.
Wenn wir jetzt ganz aktuell auf die Corona-Panik der Altparteien schauen, da haben ja Kinder, da haben Jugendliche mit am meisten gelitten, nachbetrachtet. Was wurde da falsch gemacht und wie wäre die AfD mit dieser Herausforderung umgegangen?
Da kann ich Ihnen jetzt nicht widersprechen. Tatsächlich sind aus meiner Perspektive die Kinder und die Alten die größten Opfer der sozialen Auswirkungen gewesen. A, können sie am wenigsten dafür, sie konnten nicht aktiv werden, sie, vor allem unsere Kinder, ich bin selbst Mutter von 4 Kindern, die konnten aktiv nichts dagegen unternehmen und mussten einfach das alles über sich ergehen lassen. Das jüngste Beispiel ist jetzt auch mit der Testpflicht in der Schule, auch in den Hamburger Schulen herrscht ja eine Testpflicht und dennoch wurde die Maskenpflicht nicht abgeschafft. Also wenn wir jetzt zum Beispiel auf die Fußball-EM schauen, dann sehen wir, dass nach dem Test die Fußballmannschaft miteinander kuscheln darf. Schüler müssen weiterhin aber 1,5 Meter Abstand halten und die Maske weiterhin auch im Unterricht anhaben. Selbst im Sportunterricht mussten die Kinder die Maske tragen. Die meiste Zeit hat ja der Unterricht entweder gar nicht stattgefunden, anhand irgendwelcher Zettel, die ausgehändigt wurden, stattgefunden oder online, wenn mal die Server funktioniert haben. Wir haben eine ganze Generation, denen wirklich ein Schuljahr fehlt und das ist noch milde berechnet. Weil die Kinder waren wirklich monatelang komplett auf sich alleine gestellt. Berufstätige Eltern mussten den Spagat schaffen zwischen dem Beruf weiterhin nachgehen und irgendwo das Homeschooling organisieren. Also ich war neben meinem Vollzeitberuf hatte ich noch 4 Kinder zu organisieren, also den Schulunterricht, und dann wurde ich auch plötzlich noch zur Psychologin zu Hause, zur Trösterin, weil irgendwas nicht geklappt hat.
Frau Petersen, wir erleben ja aktuell eine Welt, die teils tatsächlich auf dem Kopf zu stehen scheint. Statt über die wichtigen Probleme zu reden, bombardieren uns die Mainstream-Medien mit Scheindebatten. Regenbogenfarbene Stadien, Kniefälle der deutschen Fußballer. Sowas schafft es auf Platz 1 in den Nachrichten. Kinderarmut, Rentnerarmut, soziale Probleme fallen da hinten runter und finden kaum Beachtung. Ihre Meinung zu diesen Scheindebatten?
Das war die erste Frage, die ich mir gestellt habe. Haben wir nichts Wichtigeres gerade, über das wir diskutieren sollten? Wenn diese Menschen auf die Knie gehen würden für soziale Gerechtigkeit, um Menschen wirklich zu helfen, um Menschen wirklich zu unterstützen, dann würde ich daneben auf die Knie gehen. Aber für Sachen wie Regenbogenfahne, also ich laufe auch nicht mit einer Armbinde, wo Hetero draufsteht, rum. Warum muss man es andersrum tun? Und auch mit dem Kniefall gegen Rassismus, mein 6-jähriger Sohn hat das eigentlich sehr gut kommentiert, als die Frage aufkam, warum dann nur die eine Mannschaft auf die Knie geht und die andere nicht, hat er gesagt, ja, die anderen sind keine Rassisten, deswegen müssen sie nicht knien. Also daran sieht man auch ein Stück weit, wie lächerlich das Ganze ist. Wir haben Menschen, die haben nicht Angst vom Ende der Welt, wie die Friday for Futures Bewegung, sondern wir haben Menschen, die haben Angst vom Ende des Monats, weil sie durch Kurzarbeit, weil sie durch Jobverlust im Moment in finanzielle Nöte sind. Wir müssen gar nicht über unser Land erstmal hinausschauen. Wir haben hier genug vor der eigenen Haustür zu kehren.
Wer in Hamburg das Kreuz bei der AfD macht und damit Ihnen zum Bundestagsmandat verhilft, bekommt eine Abgeordnete, die diese 3 Dinge unbedingt im Parlament umsetzen will, Frau Petersen.
Ja, in erster Linie natürlich eine gerechtere Sozialpolitik, mehr Mitspracherecht für den einzelnen Bürger. Und das ist natürlich eher ein persönliches Anliegen. Natürlich möchte ich auch die Volksgruppe der Russlanddeutschen unterstützen. Und ich möchte auch in deren Namen sprechen. Denn auch da gibt es sehr viel soziale Ungerechtigkeit diesen Menschen gegenüber, die auch nichts dafür können, welche Entscheidungen ihre Vorfahren getroffen haben.
Sagt Olga Petersen, 4-fache Mutter und engagierte Familienpolitikerin der AfD in Hamburg, auf Listenplatz 2 dort zur Bundestagswahl am 26.09. Frau Petersen, herzlichen Dank für Ihre Zeit.
Vielen lieben Dank für die Einladung.
Und nun in unserer Wahlserie hier in 7 Tage Deutschland zum Spitzenkandidaten der Hamburger AfD, zu Dr. Bernd Baumann. Seit der 2017er Bundestagswahl Abgeordneter und parlamentarischer Geschäftsführer der AfD-Bundestagsfraktion und jetzt bei uns im Podcast. Herr Dr. Baumann, einen guten Tag nach Hamburg.
Grüße Sie.
Sie haben ja seit 2017 eine nahezu unglaubliche Aufbauarbeit geleistet. Diese AfD-Fraktion mit ihren knapp 100 Abgeordneten hat damals bei 0 angefangen. Mitarbeiter, Strukturen, Räume, das konnte bei den Altparteien über Jahrzehnte wachsen. Bei uns musste das von 0 auf 100 praktisch sofort da sein. Welche Ereignisse, welche Meilensteine sind Ihnen da besonders in Erinnerung geblieben?
Also am meisten in Erinnerung geblieben ist mir, dass ich auch noch das Glück hatte, die erste Rede der AfD im Deutschen Bundestag halten zu dürfen. Und das war schon ein interessantes Erlebnis. Da waren sämtliche Medien, sozusagen Fernsehstationen fast der ganzen Welt, Japan, Russland, USA, China, alle haben sich dafür interessiert. Eine neue Partei im Bundestag, die jetzt konservativer daherkommt. Jetzt hören wir den Abgeordneten der AfD, Dr. Bernd Baumann, da war es mucksmäuschen still. Ich habe da meine Zettel genommen und bin zum Pult gegangen. Und dachte mir, na so, jetzt muss es kommen, jetzt muss es funktionieren. Und dann habe ich in die Augen von Merkel geguckt und von Roth und wie die alle hießen und die wir jahrelang als Gegner ja kennengelernt hatten. Und plötzlich mussten die zuhören und die AfD redet. Das war schon ein tolles Erlebnis. Vor allen Dingen hatten wir ja über 90 Abgeordnete, die dann auch völlig befreit geklatscht haben. Das war eine Riesenmacht im Plenum. Das war ein richtig guter Auftritt. Und das wird mir am meisten in Erinnerung bleiben.
Neben der Tätigkeit als erster parlamentarischer Geschäftsführer sind Sie ja auch noch ganz normaler Abgeordneter. Mit welchen Themen beschäftigen Sie sich da?
Die Abgeordneten sind ja alle in Ausschüssen. Ich bin im Innenausschuss und habe da den Schwerpunkt Migration, Integration, die ganzen Probleme, die sich dabei ergeben. Und habe da auch meine eigenen Anträge eingebracht und Reden gehalten, wie alle anderen Abgeordneten das auch machen. Und da waren wichtige Themen, beispielsweise Clans, hatte sich vorher nie jemand getraut, im Deutschen Bundestag das zu thematisieren, habe ich als Erster eingebracht. Und auch die letzte Rede der vergangenen Legislatur, die ich da halten konnte, das war zum Thema Kulturunterschiede. Das war das Thema auch zum ersten Mal im Bundestag, dass misslingende Integration nicht nur zu tun hat mit Diskriminierung und Ausgrenzung und Zurückstellung von Migranten bei uns, sondern ganz stark auch mit kulturellen Elementen, mit denen sie zu uns kommen, Verhaltensweisen, die die Integration behindern. Und das mal in den Bundestag hinausrufen zu können und das auch noch als Erster, hat vorher nie jemand thematisiert gehabt. Das sind schon wichtige sozusagen Meilensteine gewesen, auch persönlich, auf die ich gerne zurückblicke. Ansonsten habe ich das ganze Spektrum Integration, Migration, wir brauchen Grenzschließungen, mehr Abschiebungen und diese ganzen Themen habe ich diese 4 Jahre zu meinen eigenen gemacht. Mit Gottfried Curio zusammen, wir haben uns das geteilt.
Sie haben es ja geschafft, dass zumindest intern eine wöchentlich wiederkehrende Tradition der AfD-Fraktion Ihren Namen trägt. Immer dienstags ist die Baumann-Runde. Erklären Sie doch bitte mal, was das ist.
Da geht es also darum, bestimmte Anträge, politische Initiativen der AfD in dieser Plenumswoche herauszustellen, als besonders wichtig und der Presse zu präsentieren, die dann versucht natürlich, ist ja allergrößtenteils sozusagen linksgrüner Journalismus, der hier den Hauptstadtjournalismus prägt, und die versuchen das dann zu zerpflücken und auseinanderzunehmen und irgendwelche Haare in der Suppe zu finden. Und das ist denen in 4 Jahren praktisch nicht gelungen. Sonst hätte man das irgendwo ja lesen können. Was sie allerdings gemacht haben, sie haben die Anträge, die auch wirklich gut waren und ganz wichtige Themen sozusagen in den Vordergrund gestellt haben im Bundestag. 2 habe ich ja eben genannt, die ich selber gemacht habe. Die haben sie aber nicht transportiert in der Presse. Die haben nur über uns berichtet, wenn irgendwie was negativ war. Die Anträge, die wir gebracht haben und die wirklich innovativ und wichtig auch für das Land waren, haben sie großenteils totgeschwiegen. Aber wir haben eine große Zuhörerschaft gehabt. Zehntausende verfolgen diese Presserunde jeden Dienstag und tragen das dann auch weiter online-mäßig. Und von daher war das ein großer Erfolg, um über die Arbeit der Bundestagsfraktion jede Woche zu berichten nach draußen.
Dr. Bernd Baumann, Sie sind erneut der Hamburger Spitzenkandidat. Wie viel Hamburg haben Sie bereits in den Bundestag getragen? Und wie viele Hamburger Themen nehmen Sie für die nächste Legislatur noch mit?
Ja, ich war ja vor dem Bundestag hier Jahre Landesvorsitzender und auch Fraktionsvorsitzender in der Hamburger Bürgerschaft. Und da waren 2 zentrale Themen. Einmal der Hafen, einer der wichtigsten Verkehrsknotenpunkte der deutschen Exportwirtschaft weltweit. Durch dieses Nadelöhr wird die Masse der Exportgüter geschleust. Und die sind nun in linksgrüner Umklammerung SPD, CDU, SPD-Grünen-Senate, vorher aber auch CDU, die waren auch nicht viel besser, aber mit den Grünen ist es noch schlimmer geworden, dass hier die Hafenwirtschaft in bestimmten Bereichen stranguliert wird. Die Vertiefung der Elbe ist verhindert worden und vieles andere ist hier nicht vorangekommen, sodass Häfen wie Rotterdam und Antwerpen Hamburg immer weiter abgehängt haben, was hier den Schiffsverkehr, den globalen angeht. Dazu habe ich in Berlin auch Anträge gemacht. Da geht es um Themen, ich sag mal ein Beispiel. Hamburg hatte den großen Nachteil bei der Hafeneinfuhrumsatzsteuer. Und da habe ich schon hier, als der Olaf Scholz noch Hamburger Bürgermeister war und ich hier, der AfD-Fraktionsvorsitzende, ihm das schon vorgeworfen und dass da nichts passiert und dass er die Wirtschaft stranguliert. Hat aber nichts gemacht und dann war er im Bundestag plötzlich Finanzminister und Vizekanzler und ich war der erste parlamentarische Geschäftsführer der AfD in der letzten Legislatur und habe ich wieder Anträge dazu gemacht und 2-mal und auch Reden dazu gehalten im Bundestag und dann hat er wirklich 4 Wochen später kam es dazu, dass diese Hafeneinfuhrumsatzsteuer jetzt geändert wurde und auf ein Niveau und in der Veränderung, in der Abwicklung, dass wir jetzt konkurrenzfähig zu Antwerpen und Rotterdam sind. Das andere große Thema war in Hamburg auch schon die großen Islamverbände, mit denen Olaf Scholz hier Staatsverträge gemacht hat, Islamverbände, wo Experten wie Ralf Gadbahn, selber im Libanon geboren und jetzt deutscher Wissenschaftler, der sich mit diesen Clans und so weiter befasst, aber auch mit dem politischen Islamismus, der sagt, diese großen Islamverbände verbreiten selber politischen Islam. Sie integrieren in Deutschland die Migranten, ja, aber in die Parallelgesellschaft und gerade nicht in die deutsche Gesellschaft. Und das ist ein Riesenskandal, dass Olaf Scholz mit denen auch noch Staatsverträge macht und ihnen Zugänge in deutsche Medien, deutsche Schulen und so weiter legt, finanzielle Vorteile verschafft hat. Und auch das habe ich im Bundestag nochmal in Reden ausführlich zum Thema gemacht.
Vor der Wahl am 26. September gibt es erstmal einen engagierten Wahlkampf. Wissen Sie schon, wie Sie sich einsetzen werden? Was steht für Sie auf dem Programm?
Ja, ich komme jetzt gerade hier aus der Geschäftsstelle. Wir haben geplant, meine Einsätze hier auf Infoständen, da bin ich alle Tage mal und dann versuchen wir Veranstaltungen zu machen in alle Bezirke. Ist nicht ganz leicht, weil das hier der Kernpunkt der Antifa ist. Hier die Rote Flora ist so eine Art roter Führerbunker vom Staat bezahlt, wo die ihre ganzen staatsfeindlichen Aktionen und Gewalttätigen und auch gegen die AfD irgendwie planen. Aber trotzdem werden wir den Wahlkampf machen, so gut es irgendwie geht. Und ich bin da mit Haut und Haaren dabei.
Dann passen Sie bitte gut auf sich auf, wenn Sie da unterwegs sind in der Nähe der Roten Flora. Dankeschön an Dr. Bernd Baumann, Spitzenkandidat der AfD für die Bundestagswahl in Hamburg. Und ich vermute mal sehr gerne auch wieder der erste parlamentarische Geschäftsführer der nächsten AfD-Fraktion.
Schauen wir mal. Von mir aus gerne.
Dann alles Gute und auf Wiederhören, Dr. Bernd Baumann.
Bedanke mich. Tschüss.
Und das war unsere Wahlserie für heute. Alle Folgen zum Nachhören finden Sie auf unserer Sonderseite afdkompakt.de/Wahlserie. Der Link steht auch für Sie in der Beschreibung dieses Podcasts. Und damit wir wissen, wo es in der kommenden Woche hingeht, ziehe ich aus den nun noch 13 zur Verfügung stehenden Ländern eines und darf verkünden: Kommende Woche sind wir im Saarland. Was die Menschen bewegt, wo direkt an der Grenze zu Frankreich der Schuh drückt, wen die AfD da ins Rennen schickt und wie die Wahlkampfvorbereitungen laufen. Das gucken wir uns nächsten Freitag hier in 7 Tage Deutschland an, wenn wir mit unserer Wahlserie zu Gast sind im Saarland. Und eines noch. Wir freuen uns immer über Ihre Reaktionen. Was war gut, was nicht ganz so, worum müssen wir uns mehr kümmern? Rufen Sie an, schicken Sie Sprachnachrichten per WhatsApp. Die Nummer dafür ist altbekannt, die 030 439 70765. Ganz viele von Ihnen informieren sich und kommunizieren auch über die App Telegram. Und Sie haben uns gebeten, auch da die Möglichkeit der Kontaktaufnahme einzurichten. Das geht technisch leider nicht mit unserer Festnetznummer. Und deshalb haben wir nur für Telegram jetzt eine Mobilfunknummer. Wenn Sie die 0176 41 41 51 00 einspeichern, haben Sie auch über Telegram den direkten Draht zum AfD-Podcast. 0176 41 41 51 00 oder Sie klicken einfach auf den Link in der Podcast-Beschreibung. Wir freuen uns auf Ihre erste Sprachnachricht bei Telegram und danken für heute sehr fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Haben Sie gute 7 Tage. Am Mikrofon war Detlef Friel. Tschüss.